Ich wusste es, als ich in das Gesicht meines Anführers blickte. Die Schlacht ist verloren. Der Kampfeswille gebrochen. Statt Mut und Zuversicht sah ich nur noch eines. Die nackte, blanke Angst eines Mannes, der um sein Leben fürchtet. Die Herausforderung war zu groß. Kein Mensch konnte das schaffen. Die Niederlage ist sicher. Dabei hatte es so gut begonnen. Ihr müsst wissen, Gideon, mein Herr und Meister, hatte bereits einige besondere Begegnungen mit Gott gehabt. In seinem Heimatdorf Ophra hat er während seiner Berufung damals einen echten Engel, einen Boten Gottes gesehen, der sogar Wunder vor seinen Augen getan hat. Gott hatte ihm dort verheißen, dass er die Midianiter vernichtend schlagen und aus Israel vertreiben wird. Er hatte ihm auch aufgetragen, die Götzenstatuen auf dem Dorfplatz umzuhauen. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Götzenstatuen in einem israelitischen Dorf? Wie geht das denn? Leider muss ich zu meiner Schande gestehen, dass viele meiner israelitischen Brüder und Schwestern nicht mehr dem lebendigen Gott vertrauten. Statuen von Baal und Bildnisse von Aschera, widerliche heidnische Götzen, hingen in israelitischen Häusern und standen auf öffentlichen Plätzen. Viele meiner Landsleute beteten diese fremden Götzen anderer Völker an. Sie vergaßen den lebendigen, den einzig wahren Gott. Deshalb kamen auch die Midianiter über unser Volk. Seit vielen Jahren überfallen sie schon unsere Städte, Dörfer und Siedlungen. Auf ihren schnellen Kamelen sind sie unseren wenigen Soldaten einfach überlegen. Sie kommen scharenweise aus dem Nichts wie Heuschrecken und überfallen, plündern, rauben und morden. Meine Familie musste selbst aus ihrem Heimatdorf fliehen und sich den Sommer über in einer Höhle weit oben im Gebirge verstecken. Doch in dieser schweren Zeit gab es dann endlich neue Hoffnung. Denn wie in den alten Zeiten berief Gott einen Richter, einen, der unser Volk befreien sollte, Gideon. Er zerstörte die Baals- und Aschera-Statuen in seiner Heimat und sammelte unsere Soldaten im ganzen Land unter seinem Banner. Und das, obwohl er kein ausgebildeter Krieger oder Feldherr war, sondern der jüngste Sohn einer Bauernfamilie ist. Er selbst hat mir vor einigen Wochen in einem vertraulichen Gespräch erzählt, dass auch er immer wieder Angst hatte. Pura, hatte er gesagt, ich frage mich oft, wie ich das alles überhaupt schaffen soll. Ich bin nur ein Mensch. Die Aufgaben und Herausforderungen des kommenden Jahres sind mir viel zu groß. Meine Kraft reicht dafür einfach nicht. Und manchmal habe ich richtig Angst, dass ich es nicht kann. Dass wir den Kampf verlieren. Dass Gott nicht eingreift und Midian uns vernichtet. Und alles, weil ich zu schwach war. Solche Gedanken hatte er mir anvertraut. Doch er bat Gott um ein Zeichen, dass er siegen würde. Und Gott schenkte dieses Wunder tatsächlich. Das ausgelegte Vlies, das trotz Tauwetter trocken geblieben ist. Aber die Geschichte kennt ihr ja. Und wenn nicht, dann könnt ihr sie nochmal nachlesen in Richter 6. Davon ermutigt sammelte sich ganz Israel unter Gideons Führung, um gegen unsere Feinde zu kämpfen. 32.000 Mann brachten wir auf. Gar nicht so schlecht, dachte ich mir damals. Doch als wir dann zum ersten Mal die feindlichen Streitkräfte sahen, wurde mir schlagartig übel. Es waren mindestens dreimal so viele Feinde gekommen. Nicht nur die starken Midianiter, sondern auch ihre brutalen Verbündeten, die Amalekiter, lagerten zu Tausenden in der Ebene vor uns. Und es wurden täglich mehr, denn es kamen immer weitere Völker und Volksstämme aus dem Osten dazu, so als hätte die ganze Welt sich dazu verschworen, uns zu vernichten. Unsere Männer hatten Angst. Verständlich, die Aufgabe war unmöglich, der Feind zu stark. Die Herausforderung zu groß. Es wurde aber noch schlimmer. Gideon erzählte mir eines Morgens, dass Gott ihm befohlen hatte, alle ängstlichen Männer aus unserem Heer zurück nach Hause zu schicken. Was? Rief ich aus. Dann haben wir ja überhaupt keine Chance mehr. Warum verlangt Gott so etwas von uns? Gideon blickte resigniert zu Boden. Er hat mir gesagt, dass wir auf die Idee kommen könnten, wir hätten die Schlacht aus eigener Kraft gewonnen. Aber das ist doch absurd. Sie sind uns doch jetzt schon haushoch überlegen. Ich weiß, Pura, aber das Kriegsgesetz besagt ohnehin, dass die ängstlichen Männer umkehren dürfen. Ich werde mich nicht gegen Gott oder sein Gesetz stellen. So verloren wir, noch bevor es irgendeine Schlacht gegeben hatte, an einem Tag 22.000 Soldaten. Unsere Streitkraft war mal eben um 2/3 geschrumpft. Noch 10.000 waren übrig. Und es wurde noch schlimmer. Gideon befahl, wieder aufgrund dessen, was Gott ihm gesagt hatte, mit den Leuten an einem Bach zu trinken. Ich weiß nicht mehr genau, wie er die Männer auswählen sollte, die am Ende übrig blieben. Am Ende blieben jedenfalls von den 10.000 noch 300 Männer übrig. Von unseren anfänglichen 32.000 Männern waren noch 300 übrig. Weniger als 1% unserer ursprünglichen Kampfesstärke. Ich dachte an das gegnerische Lager. Es war uns jetzt mehr als 300-fach überlegen. Einer unserer Krieger kam auf mindestens 300 Feinde. Es war unmöglich. Reiner Selbstmord. Und nun war es Nacht geworden. Morgen sollte der Angriff stattfinden. Ein aussichtsloser Angriff. Bevor ich zu Bett ging, sah ich meinen Heerführer vor unserem Zelt stehen. Er blickte Richtung Norden. Dort, in der Ferne des unter uns liegenden Tals, sah man die unendlichen Anzahlen an Lichtern. Lagerfeuer, Fackeln, Öllampen leuchteten dort unheilsschwanger aus der undurchdringlichen Dunkelheit. Mein Herz war voll Trauer. Gideon war ein guter Mann. Er hatte die Männer immer wieder an Gottes Aussagen erinnert. Selbst als er fast alle wegschicken musste, hat er tapfer alles so ausgeführt, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Doch jetzt schien selbst bei ihm die Realität durchzubrechen. Wir werden verlieren. Ich wusste es, als ich in sein Gesicht sah. Die Schlacht ist verloren. Der Kampfeswille gebrochen. Statt Mut und Zuversicht sah ich nur noch eines. Die nackte, blanke Angst eines Mannes, der um sein Leben fürchtet. Die Herausforderung war zu groß. Kein Mensch konnte das schaffen. Die Niederlage ist sicher. Kraftlos ging ich ins Zelt und legte mich schlafen. Ich wurde von einer starken Hand wachgerüttelt. Es war stockdunkel. Im ersten Moment dachte ich, die Feinde hätten uns mit einem nächtlichen Überfall überrascht. Reflexartig wollte ich nach meinem Dolch greifen, als der Unbekannte meinen Namen flüsterte. Pura, Pura, ich bin es. Ich erkannte Gideon, meinen Herrn. Zögernd setzte ich mich auf. Was ist denn los, Herr? Steh auf, du musst mit mir zum feindlichen Lager gehen. Was? Fragte ich mit Entsetzen in meiner Stimme. Warum denn das? Ich erkläre es dir auf dem Weg, jetzt beeil dich. Nachdem ich mich angekleidet hatte, trat ich vor den Zelteingang. Dort wartete Gideon auf mich. Hast du mein Schwert dabei? Natürlich, Herr, wie immer. Als Diener trug ich oft seine Ausrüstung für ihn. Er nickte. Gut, dann los. In unseren schwarzen Mäntel gehüllt verließen wir das Plateau, auf dem sich unser Lager befand. Die Wache am Lagerrand ließ uns passieren, auch wenn sich auf dem Gesicht Verwunderung darüber abzeichnete, dass Gideon mitten in der Nacht die Truppe verließ. Mir ging es da nicht anders. Was hatte das alles zu bedeuten? Als hätte er meine Gedanken gelesen, fing Gideon, sobald wir außer Hörweite waren, an. Pura, heute Nacht hat Gott zu mir gesprochen. Ich hielt den Atem an. Ich wusste, dass in meinem Herrn der Geist Gottes war. Gott hatte schon einige Male zu ihm gesprochen. Er hat mir gesagt, dass ich zum feindlichen Lager hinabziehen soll, weil er es in unsere Hände gegeben hat. Ich nickte. Diese Verheißung hatte Gott schon früher gegeben. Er hatte versprochen, dass die Midianiter uns in die Hände fallen, dass er uns den Sieg über sie schenken würde. Doch ich hatte zu viel Angst, weil unsere Truppen hoffnungslos unterlegen sind, fuhr er fort, während wir weiter Richtung Norden schlichen. Aber Jahwe wusste, wie es in mir aussieht. Er sah meine Todesangst und meine Verzweiflung. Er sagte, wenn ich Angst habe, dann soll ich gemeinsam mit dir hinabsteigen und dort die Soldaten belauschen. Dann würde ich neue Kraft bekommen und mutig gegen das Lager ziehen. Ich schwieg. Es klang verrückt, aber Gott hatte in der Vergangenheit schon oft unglaubliche Sachen getan. Vielleicht konnte so etwas wieder geschehen? Hoffen wir, dass Gott Wort hält, sagte ich schließlich. Inzwischen hatten wir den Talabstieg erreicht. Aus dem Schutz des Gebirges heraus stiegen wir vorsichtig hinab. Vor uns breitete sich das feindliche Lager aus. Jetzt, so aus der Nähe, sah es noch viel größer aus als zuvor. Bedrohlich breiteten sich vor unseren Augen die zahllosen Nomadenzelte über die ganze Talfläche aus. Es sah so aus, als wäre ein riesiger Schwarm Heuschrecken hier eingefallen, bereit und hungrig, Israel zu fressen. Wie damals eine der 10 Plagen in Ägypten, dachte ich schaudernd. Jetzt sah ich auch die nicht mehr weit entfernten Kamele auf der südwestlichen Seite des Lagers. Gestern hatte einer unserer Späher noch davon berichtet, dass sie so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand seien. Ich ärgerte mich über diesen Vergleich, denn genau dieses Bild, Sand am Meeresstrand, wurde unserem Erzvater Abraham von Gott gegeben, als es um seine Nachkommen, um uns Israeliten ging. Einst ein Bild der Verheißung, dass Israel groß sein würde, jetzt ein Symbol des Fluches, das die Menge der Feinde beschrieb. Endlich erreichten wir den Rand des Lagers. Geschützt von einigen verdorrten Büschen konnten wir bis auf wenige Meter an die Rückwand eines Vorpostens kriechen. 2 Soldaten saßen dort am Feuer und unterhielten sich. Gespannt lauschten wir ihren Worten, als der eine anfing zu erzählen. Hey, hör mal, ich hatte letzte Nacht einen Traum. Ich spitzte die Ohren. Träume vor einer Schlacht waren ein weit verbreitetes Zeichen von göttlicher Offenbarung. Konnte Gott uns durch den Traum eines feindlichen Soldaten etwas mitteilen wollen? Ich habe geträumt, dass ein trockener Laib Gerstenbrot auf unser Lager herabrollte. Als er an das Zelt stieß, traf er es so stark, dass es umfiel und ganz einstürzte, sodass alles kaputt war. Mir stockte der Atem. Das Zelt war allgemein ein Symbol für nomadische Völker. Als Nomaden waren auch die Midianiter davon abhängig. Doch was konnte das Gerstenbrot bedeuten? Konnte es etwas sein, dass Israel als Volk von Bauern...
Was denkst du dazu? Fragte der Soldat mit dem seltsamen Traum.
Sein Kollege schwieg. Meine Gedanken rasten. Wenn Gott uns etwas sagen wollte, dann musste er es deutlicher tun als in diesen Bildern. Zwar wurden Träume ausgelegt, aber das konnten nur geistliche Männer tun. Zum Beispiel damals Josef beim Pharao in Ägypten. Niemals in der Geschichte Israels hatte ein Heide einen Traum gedeutet. Ich erstarrte, als der andere Soldat mit bestimmtem Ton sagte,
das muss für das Schwert des Israeliten Gideons, des Sohnes Joas, stehen. Der Traum bedeutet, dass Gott uns Midianiter und das komplette Lager in seine Hand gegeben hat.
Das war unglaublich. Ich konnte es nicht fassen. Gott sprach durch den Mund eines feindlichen Soldaten. Ein Heide, ein Midianiter, ein Feind.
Er legte Gottes Plan aus, deutete uns den Traum. Die ungläubigen, feindlichen Soldaten erklärten hier uns, die wir doch auf Gott vertrauen sollten, wie die Realität aussieht, dass Gott schon längst den Sieg geschenkt hat. Wir waren ja so kleingläubig gewesen. Ich war beschämt. Gott hatte es doch verheißen. Aber statt seinen Verheißungen zu glauben, statt auf seine Kraft zu vertrauen, schauten wir auf uns selbst und waren fast daran verzweifelt. Angesichts der großen Herausforderungen hatten wir Gott vergessen. Wir hatten Angst vor den Midianitern. Die Midianiter hatten Angst vor Gott und erinnerten uns an seine Größe. Welche Ironie! Ich merkte mir dieses Prinzip mein ganzes Leben lang. Wir fürchteten die Herausforderung, doch die Herausforderung fürchtete Gott. Perplex und staunend traten wir den Rückweg an. Nach wenigen Metern, als die Büsche uns genug Schutz gaben, fiel Gideon auf die Knie. Er warf sich mit dem Gesicht zu Boden und betete Gott an. Dankbar und voll frischem Mut kehrten wir ins Lager zurück. Jetzt endlich hatte Gideon die Verheißung verinnerlicht. Er sammelte unsere Männer und rief ihnen voller Zuversicht zu: Erhebt euch, Gott hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Gott hatte den Sieg errungen. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wie die Geschichte weitergeht. Wir errangen allein durch Gottes wundervolle Kraft einen großen Sieg. Die Midianiter und alle im Lager flohen aus unserem Gebiet. Gott selbst hatte sie besiegt. Er selbst hatte den unmöglich scheinenden Sieg geschenkt. Das Lager Midians war in unseren Händen. Gott hatte den Sieg errungen. Er hatte das Lager in unsere Hände gegeben. Auch nach vielen Jahren, in denen ich immer wieder über das Erlebte nachgedacht hatte, auch in schwierigen Zeiten, als wir uns in dieser Höhle verstecken mussten, als über Jahre nichts passiert ist und wir uns gefragt haben, wo ist Gott denn, blieb mir doch dieser eine Satz immer wieder in Erinnerung. Wir fürchteten die Herausforderung, doch die Herausforderung fürchtete Gott.